Ja, ich möchte mit euch, wenn ich an den Raben denke und die Ausdauer, über einige oder einen längeren Text sprechen aus dem 2. Korintherbrief. Ein grundlegender Text ist für mich immer wieder auch, den möchte ich aber jetzt nur ganz kurz wiedergeben aus der Offenbarung. Hier ist Geduld der Heiligen. Das heißt, hier ist das Dranbleiben, das Nicht-Aufgeben, festhalten am Wort Gottes, festhalten an Jesus. Ich werde gleich im Laufe der Predigt noch 2, 3 Sätze sagen, wer ich bin, wo ich herkomme. Manche wissen das, manche nicht so. Es gibt einige Beziehungen, was ich so merke, wenn ich nach hierhin komme. Wenn ich Bruder Meier sehe, dann weiß ich eben, dass aus seiner Verwandtschaft, also mein Weg in die Adventgemeinde, fing über meine Schwester an, die mit Erwin Meier Kontakt hatte. Wenn ich an Bruder Heckhoff denke oder Geschwister Heckhoff, dann weiß ich, wir haben eine schwere Beerdigung in Geldern gemeinsam erlebt. Bei Geschwister Stank weiß ich, eben den Carsten sehe ich ab und zu, habe eine Zeit lang mit ihm im Studium zusammengesessen. Wenn ich an Neufels denke, dann sehe ich da die Verbindung zur Gemeinde Herford, wo ich auch tätig bin. Und ich war auch einmal hier bei der Taufe von Anna und Paul Neufeld, das ist schon etliche Jahre her. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Vielleicht habe ich jetzt, ja genau, Tirza und Michael, die habe ich auch öfters erlebt an verschiedenen Stellen. Nawrotskis kenne ich ein bisschen und habe auch, ja, ich glaube, es war ungefähr 1995, da habe ich eine, waren wir mit den Pfadfindern aus der Gemeinde Dortmund, wo ich damals als Prediger angefangen habe, waren wir in Detmold, haben, ich glaube, in der Jugendherberge übernachtet auch und haben da ein gemeinsames Wochenende verbracht. Da habe ich auch noch Erinnerungen dran. Schon über 20 Jahre her, aber ja, so ein paar Verbindungen gibt es schon Richtung Detmold auch. Ich möchte mit euch lesen aus dem 2. Korintherbrief im Kapitel 4 und dort ab Vers 7. 2. Korinther, Kapitel 4, ab Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der Herr, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Für mich ein spannender Text. Ein Text mit vielen Aspekten, von denen wir sicherlich nur ein paar so kurz behandeln können und wo wir gemeinsam drüber nachdenken können. Für den Raben in der Kindergeschichte war das Behältnis mit Wasser ein Schatz. Hier heißt es gleich in Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ja, wir haben die Gemeinschaft mit Christus in unserer Vergänglichkeit. Wir sind vergänglich, Christus ist unvergänglich. Wir haben die Kraft von Gott, wir finden das, was wir brauchen, letztendlich in unserem Leben als Gabe und Geschenk von Gott. Und dafür können wir immer wieder dankbar sein. Und es ist so wichtig, dass wir, da komme ich nochmal auf den Raben zurück, wenn etwas scheinbar nicht gelingt, wenn scheinbar etwas ganz Gravierendes oder auch etwas Kleines fehlt, dass wir nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Geduld der Heiligen, Geduld, was eigentlich ja bedeutet im biblischen Kontext, dranbleiben, nicht aufgeben, in guter Kondition den Lauf weiterführen. Und ich glaube, das ist immer wieder wichtig, weil bis jetzt höre ich das von jedem Menschen, mit dem ich spreche, auch wir Christen, auch wir Adventisten machen mal schlapp. Auch wir fühlen uns manchmal nicht gerade himmelhoch jauchzend und geistlich ganz auf der Höhe. Manchmal sind auch wir ganz unten, aber es ist so wichtig, eben auch dann dran zu bleiben, den Weg weiterzugehen. Paulus schreibt hier an die Korinther beschreibt einige Aspekte, die schwer sind, vom Leiden, was sie auch ihn und andere beschäftigt. Trübsal, schwere Zeiten, die ihnen das Leben schwer machen. Aber gleichzeitig sagt er eben, wir haben mehr. Und das ist, finde ich, so wichtig auch für uns zu wissen. Es gibt mehr, erstmal mehr als alles Negative, als alles Dunkle, was es hier gibt im Leben. Das beschäftigt uns natürlich an vielen Stellen. Jede Krankheit, jeder Tod, da wird es ganz deutlich sichtbar. Natürlich beschäftigt uns das und ruft manches Trübsal in uns hervor. Aber das ist nur ein Teil. Paulus weist uns hierhin eben auch darauf, das ist nicht alles. Es gibt mehr. Es gibt das, ja, was unendlich ist. Es gibt die Ewigkeit mit Gott. Und das ist dann etwas Wunderbares. Aber auf dem Weg dahin ist es so wichtig, dran zu bleiben. Trübsal, schwere Zeiten auszuhalten. Das war schon im Alten Testament ein Thema. Das Volk Israel in der Wüste durchhalten. Auch wenn ja, manches sogar selbst verschuldet war von Problemen, die sie hatten. Aber das ist bei uns doch auch so. Wenn ich an mich denke, muss da gar nicht viel erzählen, aber durchhalten, selbst bei gesunder Lebensführung fängt das schon an, wo ich merke, bei dem Vorsatz, bei der Tafel Schokolade nur einen Riegel zu nehmen, scheitere ich ganz regelmäßig, muss ich euch einfach bekennen. Und irgendwie ist dann viel zu schnell die ganze Tafel Schokolade weg. Ihr habt vielleicht ganz andere Probleme, aber ich glaube, jeder von uns hat seine Probleme. Und ich glaube, es ist wichtig, dazu zu stehen. Und es ist wichtig, immer wieder neu auch den Kampf aufzunehmen. Nicht den Kampf gegen die Schokolade. Für mich ist viel wichtiger der Kampf, bin ich nah bei Jesus? Ich glaube, darauf kommt es an, weil letztendlich die Probleme unseres Lebens können wir nicht selber lösen. Aber wenn wir damit zu Jesus kommen, dann ist die Lösung nah. Und da sind wir eben auch gefordert. Und das ist für mich letztendlich auch immer der Kampf im Leben. Nicht der Kampf gegen Sünde, sondern eigentlich der Kampf, bin ich nah bei Jesus? Lebe ich in Gemeinschaft mit Jesus? Finde ich auch nach einer Sünde wieder zu ihm zurück? Vertraue ich mich ihm an? Oder möchte ich vielleicht sogar vor Jesus etwas verstecken? Und ich erlebe, wenn ich ihm alles sage, dass es letztendlich auch befreiend ist. Und diese Befreiung, die ist so wertvoll für uns. Und natürlich erlebe ich auch, und das kennt ihr sicherlich auch, dass Gott manchmal ganz andere Wege geht, als wir uns das denken. Es gibt einen Text von einem unbekannten Verfasser, den ich immer wieder wichtig finde und mir öfters auch mal vorlese. Da heißt es, ich bat um Kraft und Gott gab mir Schwierigkeiten, um meine Kraft zu entwickeln. Ich bat um Weisheit und Gott gab mir Probleme, die zu lösen waren. Ich bat um Wohlstand und Gott gab mir ein Gehirn und Muskeln zum Arbeiten. Ich bat um Mut und Gott gab mir Gefahren, an denen ich wachsen konnte. Ich bat um Liebe und Gott vertraute mir belastete Menschen an. Ich bat um Gunst, um Zuneigung und Gott gab mir Gelegenheiten. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbeten hatte, aber ich habe alles erhalten, was ich brauchte. So ist Gott manchmal. Wir sehen vielleicht nur den ersten Schritt. Da bitten wir um etwas, da bitten wir um Weisheit und denken, jetzt müsste es Klick machen und ich müsste verstehen, wie die Zusammenhänge sind, wo die Lösung ist. Und Gott gibt uns Probleme. Aber Probleme, an denen wir wachsen können, wo sich Weisheit entwickelt. Und in vielen anderen Bereichen, wie das hier aufgeführt ist, ist es genauso. Wenn ich Gott um Mut bitte, ja, dann ist es nicht automatisch so, dass ich nach dem Gebet Amen sage und dann bin ich mutig, dann könnte ich jedem Tiger ins Auge schauen. Nein, das ist nicht die Erfahrung. Aber dann kann ich in manchen Situationen, die mich dann herausfordern, auch letztendlich geführt von Gott, die nächsten Schritte gehen und dann kann Mut wachsen. Und wenn ich um Liebe bitte, ja, und Gott vertraut mir vielleicht sogar gerade schwierige Menschen an, dann ist das eben etwas, woran ich verzweifeln könnte oder wo ich sagen kann, Gott, ich glaube, auch wenn ich es nicht verstehe, aber ich glaube, du hast einen Plan damit. Da steckt etwas Gutes dahinter, weil Gott will grundsätzlich etwas Gutes mit uns. Wenn ich an meinen Weg mit Gott denke, auch an meinen Weg in der Adventgemeinde, aber überhaupt auch an meinen Lebensweg, dann sehe ich auch an vielen Stellen, dass das nicht geradlinig war. Grundsätzlich bin ich der Meinung, der Weg eines Christen, auch der Weg eines Adventisten, ist nicht immer nur ein Weg, der so steil bergauf geht, sondern ich erlebe, wenn wir ehrlich sind, im Leben eines jeden Menschen gibt es Zacken, gibt es Phasen, Momente, wie auch immer, wo es bergauf geht, wo wir auch geistlich wachsen. Und es gibt auch Abstürze. Ich glaube, das sollten wir alle auch bekennen. Und es tut gut auch, wenn wir das bekennen können. Mein Weg begann in Münster, gar nicht so weit weg von hier, mein Lebensweg. Vor 60 Jahren in einer sehr katholischen Familie auf dem Lande. Ich ging dann auch so durch die katholische Laufbahn. Messdiener, Lektor, der dann Bibelabschnitte auch in der Messe lesen durfte. Später bin ich dann auch Organist geworden. Aber mit 8, 9 Jahren sagte die Küsterin und der Pastor, die haben mir das später gesagt, sie meinten, in mir etwas gesehen zu haben, was ihnen auffiel, was für sie besonders war. Und das Ergebnis war, dass der Dorfpriester eben meine Eltern überredet hat, dass ich in ein katholisches Internat kam. Und so war ich vom 10. bis zum 18. Lebensjahr oder 19. Lebensjahr in einem katholischen Internat, habe dort Abitur gemacht, habe dort Griechisch gemacht, mein Graecum und das Neue Testament in Griechisch gelesen, auf dem Gymnasium. Gibt es heute kaum noch, war fürs Studium später auch gut. Aber dann kamen manche Brüche auch in meinem Leben. Das fing schon während der Internatszeit an. Zum einen natürlich die erste Freundin, der Gedanke Zölibat. Wenn du anfängst, Theologie zu studieren, was ich mit 15, 16 wirklich auch wollte, dann musst du die Beziehung beenden, ob du willst oder nicht. Da kannst du sie noch so lieb haben. Es geht nicht, weil es nicht sein darf, angeblich. Und es kamen viele andere Dinge dazu und letztendlich hat das Ganze dazu geführt, dass ich dann, ich sag mal, ein Stück auch mein Heil gesucht habe in Flucht. Und die Flucht sah bei mir so aus, dass ich in Alkohol geflüchtet bin. Letztendlich kein Ziel, keine Perspektive mehr gesehen habe. Und dann ich später Zivildienst gemacht, Studium der Sonderschulpädagogik in Köln begonnen. Bin dort aber ordentlich abgestürzt. Eben, das hatte ganz viel mit Alkohol und anderen Dingen zu tun. Letztendlich so, dass ich habe mein Studium Sonderschulpädagogik am Ende schon erfolgreich abgeschlossen mit dem Staatsexamen, aber erst nach 26 Semestern. 26 Semester, das ist also schon eine gewaltige Zeit. Aber letztendlich, und wenn Paulus hier von Trübsal spricht, von schweren Zeiten, im Rückblick kann ich das heute auch nur sagen, ja, Gott hat mich dadurch geführt und hat mich soweit gesund erhalten, wo ich unendlich dankbar bin. Er hat mich geführt und er hat mich befreit. Er hat mir eine großartige Erfahrung von Befreiung geschenkt. Ich habe damals in einer Wohngemeinschaft gelebt, als ich dann die ersten Kontakte zur Adventgemeinde fand. so mit 26, 27. Und es war sehr schnell klar, und ganz tief im Inneren wusste ich es sowieso, mein Lebenswandel kann nicht gut sein. Ich mache mich letztendlich selbst kaputt. Und ewiger Student ist eigentlich auch nicht das große Lebensziel. Aber Gott hat mir geschenkt, dass ich sowohl den Tabak wie auch den Alkohol von einem Tag auf den anderen gleichzeitig lassen konnte und bis heute nie wieder eine Sekunde Interesse an sowas gehabt habe. Und das nach so vielen Jahren, mit so vielen Exzessen, wo ich einfach nur sagen kann, da bin ich Gott unendlich dankbar. Und ich merke an anderen Stellen, wie Gott auch diese Phase, wo ich einerseits sage, und auch meine Eltern haben mir das manchmal gesagt, wie viele Jahre ich verschleudert habe, wie viele Jahre meines Lebens, wo ich aber heute auch sage und erlebe an manchen Stellen im Rückblick, ja, kann ich dankbar sein dafür. Ich erlebe manchmal Gespräche mit Alkoholikern in Adventgemeinden, gibt es ja auch. Wenn wir offen darüber sprechen, dann ist es auch gut. Dann wissen wir auch, dass es letztendlich alle Probleme der Welt auch in der Gemeinde gibt. Und ich erinnere mich an einen Bruder, der mir sagte, du bist der einzige Adventist, mit dem ich, der war auch Alkoholiker, mit dem ich darüber sprechen kann und wo ich merke, du verstehst mich. Und wo ich dann sage, ja, dann hat es vielleicht in Gottes Plan auch diesen Sinn gehabt, dass ich durch manche Tiefen gegangen bin, dass ich manche Menschen heute verstehen kann, die ich sonst vielleicht nicht hätte verstehen können. Gott hat mich dann geführt, letztendlich ja, in Köln zur Taufe. Und nach 5 Jahren war für mich dann auch die Entscheidung klar und ein klares Berufungserlebnis, dass Gott wollte, dass ich Prediger werde. Ich war damals schon gerade frisch verheiratet. Meine Frau war mit dem ersten Kind schwanger. Ich ewiger Student, also wirtschaftlich waren die Voraussetzungen katastrophal. Aber Gott hat auch da einfach ganz viele Türen geöffnet. Und wir haben immer wieder gelernt, lernen dürfen, manchmal auch müssen, ihm zu vertrauen. Ich war eben ja, 34, als ich mit dem Theologiestudium anfing. Und ich weiß, damals der Vorsteher Lothar Wilhelm sagte, also Sie können uns da auch nicht fördern, wie das bei manchen Spätberufenen möglich ist. Da gibt es irgendwelche Dinge, die das eben verhindern von den Regularien her. Und wir haben gesagt, wir haben erlebt, es ist Gottes Plan, Gottes Wille, dass wir diesen Weg gehen. Und dann wird Gott auch Wege finden. 4 Wochen später rief der Vorsteher wieder an und sagt, Sie haben damals was übersehen, Sie können das schon auch unterstützen und uns fördern dabei. Mit dem Gedanken natürlich auch nach den Regularien, dass wir dann wieder nach Nordrhein-Westfalen zurückkommen. Ja, wir haben einfach an ganz vielen Stellen erlebt, wie Gott uns geführt hat, immer wieder, in schweren Zeiten, aber für mich eben gerade auch der Weg der Befreiung. Und eigentlich, das sage ich für mich heute auch immer wieder, das eigentliche Problem auch in meinem Leben war nie Alkohol und Zigaretten. Das eigentliche Problem war, sage ich auch im Rückblick, dass ich kein klares Ziel hatte, keine klare Perspektive, keinen Lebenssinn für mich entdeckt und gefunden hatte. Und dass ich da nach 26 Semestern, nach vielen Irrwegen und Umwegen, das endlich von Gott geschenkt bekommen habe. Und dafür bin ich einfach immer wieder dankbar. Und ich sage für mich heute auch, wenn manche schwierigen Situationen da sind, Trübsal, wie Paulus es nennt, Anfechtungen, und er schreibt eine ganze Menge von den Problemen, die es da gibt, und an anderen Stellen in der Bibel können wir noch vieles mehr dazu lesen. Ich sage für mich heute, wenn es Probleme gibt, dann möchte ich immer wieder versuchen, das als Chance Gottes zu sehen. So wie ich aus meinem Lebensweg im Rückblick sagen kann, ja, Gott hat Großes getan und das hilft mir auch zu vertrauen, dass er in Schwierigkeiten, die jetzt da sind oder die vielleicht noch kommen, dass er Großes tun wird. Und auch wenn wir an die große Weltgeschichte denken, ich glaube, da sind wir uns alle einig und da gibt es ja auch genug Prophezeiungen, dass es für uns letztendlich nicht einfacher wird. Aber das Wichtigste ist für mich auch da immer wieder, dass wir auf Gott schauen und wissen, wir sind in seiner Hand. Und Gott führt uns auch durch die letzten Krisen der Weltgeschichte. Gott führt uns durch die Endzeit. Gott führt uns bis zu dem wunderbaren Tag der Wiederkunft. Aber noch sind wir hier. Und da ist es eben wichtig, wie Paulus das hier auch letztendlich ausdrückt, dranbleiben. Glauben, Vertrauen, nicht aufgeben, egal was kommt. Jemand hat mal gesagt, man ist nicht am Ende, wenn man verliert, man ist am Ende, wenn man aufgibt. Verlieren tun wir alle mal und ich glaube, das hat jeder von uns schon erlebt. Aber aufgeben, das wäre eben wirklich das Ende. Es gibt eine sehr schöne Geschichte von dem Dirigenten und Violinisten Itzhak Perlman, der ja einer der berühmten Geiger dieser Zeit, der durch eine Krankheit bedingt schwer behindert ist, nicht laufen kann, der einzige Geiger von Weltformat, der im Sitzen spielt, ganze Konzerte, weil er eben nicht stehen kann. Und es gab ein Konzert, da hatte er ein paar Takte gespielt mit Orchester, sein Part war gekommen und dann gab es einen lauten Knall, fast wie ein Gewehrschuss. Und wer sich auskannte, wusste sofort, da ist von seiner Geige gleich am Anfang des Konzerts eine Saite gerissen. Und ja, alle schauten und fragten sich, was jetzt, wie geht's weiter? Und er hat eine Zeit die Augen geschlossen, sich konzentriert und dann dem Dirigenten das Signal gegeben, wir fangen das Stück nochmal an. Und dann hat er das Stück gespielt und hat die Töne, die auf der einen Seite eigentlich gespielt werden sollten, transponiert und auf einer anderen Seite gespielt. Und hat das ganze Konzert gespielt, ohne diese eine Seite zu haben, hat das alles umgearbeitet im Kopf und dann auch in den Fingern. Ich finde das faszinierend. Ich finde es manchmal schon herausfordernd, ein Lied in einer anderen Tonart zu spielen, als es da steht. Aber ein ganzes Orchester, also kann ich nur staunen. Aber was ich bemerkenswert finde, dass er am Ende sagte, wissen Sie, manchmal ist es die Aufgabe eines Künstlers, in Erfahrung zu bringen, wie viel Musik man mit dem machen kann, was man gerade zur Hand hat. Und ich glaube, dieser Satz ist ein ganz wertvoller Satz. Und ich glaube, das gilt auch für nicht nur für Künstler im Bereich der Musik, auch für Lebenskünstler, letztendlich für alle Menschen. Was kann ich machen mit dem, was Gott mir gegeben hat? Und manchmal schauen wir mehr auf den Minusaspekt und denken, ja, wenn ich das und das und das hätte, dann könnte ich was machen. Aber diese Geschichte von Itzhak Perlman sagt mir, es ist so wichtig einfach zu gucken, welche Gaben hat Gott mir gegeben, welche Möglichkeiten und nutze ich sie auch kreativ und vielleicht anders, als es normal ist. Und dann ist eben ganz, ganz vieles möglich. Ich sehe das für mich auch im Bereich der Gemeinde. Und ich glaube, dass auch Paulus, auch ein Mose, dass alle Leitungsgestalten der Bibel das an vielen Stellen für sich erlebt haben. Dass sie sich manchmal sicherlich wünschten, wenn ich an einen Mose denke, dass das Volk einen gehorsamen Weg gehen würde. Aber es war oft nicht so. Und ich denke, auch im Neuen Testament war das sicherlich von vielen Leitern der Wunsch, dass vieles einfach glatt läuft. Aber unser Leben, auch in der Nachfolge, läuft eben nicht immer glatt. Da ist es zum einen wichtig, dran zu bleiben, aber auch dann, deswegen diese Geschichte, immer wieder neu zu überlegen und Ja zu sagen zu dem, was wir haben, auch zu unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber in den Gemeinden, wo ich offiziell zugeteilt bin, würde ich mir wünschen, es gäbe viel mehr, als es jetzt gibt. Es gäbe mehr Aktivitäten, es gäbe mehr Geschwister, die voller Energie sind, tiefgeistlich sind, die sich darum reißen, bei der Gemeindewahl Aufgaben zu bekommen, wo jeder sagt, ja, ich mache gerne ganz viel, ich bringe mich ein. Und wenn ich dann die Gemeindekasse sehe, da wünsche ich mir auch manchmal, da wäre ein bisschen mehr drin und wir hätten mehr Möglichkeiten. Manchmal ist es einfach wichtig, in Erfahrung zu bringen, was hat Gott mit dem vor, was wir zur Verfügung haben? Es kommt eben nicht immer darauf an, alles zu haben und dann zu sagen, jetzt kann ich losgehen, sondern einfach loszugehen und mit dem, was Gott uns gegeben hat, das Beste zu machen. Aber das ist manchmal eben auch herausfordernd. Und natürlich erleben wir dabei auch Widerstände. Geduld der Heiligen, dranbleiben, Trübsal aushalten, von der Paulus hier sagt, die zeitlich ist. Trübsal, schwere Zeiten finden immer auch ein Ende. Ich wünsche uns, dass wir hier das ganz oft erleben, dass schwere Zeiten schon hier auch bald zu Ende sind. Aber letztendlich finden sie in jedem Fall ein Ende, wenn Jesus wiederkommt. Das auszuhalten, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Wenn ich die Bibel lese, dann lese ich an so vielen Stellen, dass Gott diese Spannung auch aushält. Wenn ich an den Vater denke, der nach dem verlorenen Sohn Ausschau hält. Er gibt eben auch nicht auf. Er gibt auch den Sohn nicht auf. Und genauso wünsche ich mir, dass wir manchmal auch unsere Kinder, unsere Jugendlichen, die vielleicht nicht mehr kommen, oder auch manche Erwachsene, die Fragen und Probleme haben und vielleicht auch nicht mehr da sind, dass wir sie nicht aufgeben, sondern dass wir Ausschau halten nach ihnen, dass wir für sie da sind. Dass wir auch aushalten können, wenn Menschen manchmal sagen, irgendwie ist das ja völlig verrückt, was du da machst. Dass wir dranbleiben, dass Geduld der Heiligen sich sicherlich einmal auf uns bezieht, dass wir mit Jesus den Weg weitergehen, aber genauso eben auch, dass wir Geduld haben mit anderen, dass wir ausdauernd dranbleiben. Und das ist eine Erfahrung, die wir vielleicht auch alle schon irgendwo gemacht haben. Der Weg des Glaubens ist für mich kein 100-Meter-Sprint, sondern es ist mehr ein Marathon. Und wenn wir versuchen, in einer Woche oder in einem Monat alles rauszupowern, dann kann es sein, dass wir ganz schnell ausgebrannt sind und nicht mehr weiter wissen. Wir brauchen immer wieder auch Ruhe. Wir brauchen immer wieder auch den Sabbat, den Gott uns deswegen ja auch geschenkt hat, dass wir auftanken können. Der Weg des Glaubens ist letztendlich ein Marathonlauf. Und da gibt es Momente, wo wir vielleicht etwas schneller sind. Momente, ja, wo wir vielleicht auch mal das Gefühl haben, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr. Vielleicht auch Momente, wo wir sagen, ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Aber auch dann zu sagen, Gott, wenn du willst, dann gib mir die Kraft und dann geht's weiter. Ich stelle mich einfach dir zur Verfügung. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir alle uns dafür immer wieder entscheiden können, dass wir Geduld der Heiligen letztendlich auch leben, dass wir daran festhalten, gegen alle Widerstände, die es manchmal, und das sind vielleicht oft die größten, vor allen Dingen auch in uns geben kann, diese Widerstände. In Jakobus 1 heißt es, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Ja, auf jeden von euch, auf uns alle, wartet die Krönung, wartet das Beste, das Größte, was passieren kann. Jesus kommt wieder und dann sind wir bei ihm und dann, ja, wird aus der Geduld letztendlich die reine Freude. Dann wissen wir, es gibt nichts Besseres als den Weg, den wir mit Gott gegangen sind. Gott hat uns geführt, hat uns zum Ziel geführt und wir sind staunend bei ihm. Ich wünsche uns, dass wir auf diesem Weg dranbleiben, den Weg mit ihm weitergehen und Gottes Segen dabei erleben. Das wünsche ich euch auch, jedem ganz persönlich und auch als ganze Gemeinde, dass ihr immer wieder Wege findet, dran zu bleiben, Geduld der Heiligen zu leben. Gott segne euch darin. Amen.